Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
4 Jahre hat sie gedauert, die Belagerung von Sarajevo. Im Krieg auf dem Balkan und von Tag 1 an im April 1992 hat Tijan Zila diese furchtbare Zeit erlebt. Er war damals 10 Jahre alt. Heute ist er ein angesehener deutscher Schriftsteller und hat diese traumatische Erfahrung in seinem neuen Buch verarbeitet, Radio Sarajevo. Wir fragen Tijan Zila danach. Er ist zu Gast hier in der Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Seit fast 30 Jahren lebt Tijan Zila in Deutschland. Als Teenager floh er mit seiner Familie während der Belagerung Sarajevos aus seiner Heimatstadt. Er hat in Heidelberg Germanistik studiert, 3 vielbesprochene Romane seit 2017 veröffentlicht. Jetzt gibt es einen neuen, Radio Sarajevo. In Landau ist Tijan Zila damals angekommen, in der Pfalz ist er wieder heimisch. In Kaiserslautern sind wir nun mit ihm verbunden. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Zila.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ich sing mal was. Living after midnight, rocking till the dawn. Diesen Song der ja schon klassischen Metalband Judas Priest zitieren Sie in Ihrem Buch, gehört auch zum Soundtrack meiner Jugend. Was bringt er denn bei Ihnen zum Klingen, Herr Zila?
Erinnerungen an meine Jugendjahre, würde ich sagen. Judas Priest war damals so eine zentrale Band, für mich zumindest, ja.
Und die hörten Sie genau damals in Sarajevo mit 10 Jahren aus dem kleinen Radio.
Ja, genau. Also Sie und viele andere, Heavy Metal war damals so die Musik, die uns am meisten interessiert hat, zumindest uns westlich orientierte Jugendliche. So Judas Priest, Metallica, all die Bands.
Radio Sarajevo heißt ja auch Ihr Buch, und von Radios ist immer wieder die Rede, von kleinen Transistorradios, von Batterien, die Sie brauchen und die immer knapper werden. Wie wichtig war das Radio? Es scheint ja richtig ein Lebensmittel gewesen zu sein.
Ja, dadurch, dass Sarajevo unter Belagerung stand und es keinen Strom gab, es auch eine Zeit vor dem Internet gab, war man vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Und zugleich, gerade als Kind oder als Jugendlicher, hatte man diesen Hunger, etwas anderes zu erleben als diese Tristesse des Kriegs, die Langeweile. Und man braucht auch etwas, das einem hilft, so den auf der anderen Seite den Stress und den Schrecken des Kriegs auszuhalten. Also war man immer auf der Suche nach Batterien und Radios, um irgendwie ein bisschen Musik hören zu können. Mhm. Musik war so die Flucht oder die leichteste Fluchtmöglichkeit neben Comicheften, um so dem Kriegsalltag ein bisschen zu entfliehen.
Ihr Buch beginnt mit dem ersten Tag der Belagerung. Wie haben Sie ihn erlebt als Kind von 10 Jahren?
Als ein Überfall, würde ich sagen. Also jetzt rückblickend staune ich, dass wir alle den Krieg nicht haben kommen sehen, aber ich glaube, das ist recht gewöhnlich. Also obwohl seit Wochen und Monaten schon in Bosnien es Ausschreitungen gab und Schießereien in den Straßen, gingen wir alle davon aus, das geht bald wieder vorbei, das wird auf keinen Fall eskalieren. Und dann aber, als die ersten Raketen durch die Straßenfluchten schossen und es die ersten Explosionen gab, diese Erkenntnis, oh Gott, jetzt ist wirklich Krieg, es herrscht Krieg. Ich erinnere mich ganz genau, dass ich das so als Kind irgendwie begriffen habe auf einmal und nicht wusste, was ich darüber empfinden soll, ob ich Angst haben soll oder ob ich es irgendwie aufregend finden soll. Als Kind hat man da noch keinen Zugang.
Ich meine, Sie erzählen, dass Sie die ersten Beschüsse und die ersten Bombardements immer stoisch ertragen hätten als Erwachsener. Alle, die Erwachsenen hätten Sie dafür gelobt, ja guck mal, wie tapfer der kleine Tijan ist. Aber hinterher, wenn alles wieder ruhig war, da hätten Sie geweint, bitterlich. Wie war das, sich jetzt wieder daran zu erinnern als Erwachsener?
Ja, es ist nicht so schlimm, glaube ich, wie man es sich von außen vorstellt, weil diese Aufarbeitung des Kriegs, der für mich emotional sehr, sehr belastend war. Gerade in meinen Teenagerjahren, in den ersten Jahren hier in Deutschland, hatte ich damit viel psychisch zu tun. Aber jetzt ist das so lange her und die Aufarbeitung hat auch irgendwie schon für mich stattgefunden. Das heißt, ich beobachte das Ganze wie so eine vernarbte Wunde, wie jemand, der einen schweren Autounfall hatte und sich eine alte Wunde anschaut, vermute ich. Also der Schmerz ist auch noch da in den Erinnerungen, aber es ist nicht mehr, also es hat nicht mehr diesen, wie soll ich sagen, Aspekt der Überwältigung. Früher war es für mich so, als ich 16 war, an den Krieg zu denken, war kaum möglich. Da war ich dann wie gelähmt.
Ich meine, der kleine Tijan, der sieht dann schnell seinen ersten Toten. Ein Soldat, der von einem Scharfschützen vor seinen Augen getroffen wird, da stockt einem schon beim Lesen schon der Atem. Sie haben es erlebt und werden es wohl Ihr Lebtag nicht vergessen. Wie schwer oder wie leicht war es für Sie denn jetzt, diese Kinderperspektive wieder einzunehmen und sich in diese Gefühlswelt wieder hineinzuversetzen?
Leichter als ich dachte. Irgendwie war das auf so eine ganz komische Art sehr, sehr schwer, dieses Buch zu schreiben, sehr schmerzhaft. Gerade die Erinnerungen an den Krieg oder an meine Eltern, was der Krieg ihnen angetan hat, das hat alles schon beim Schreiben richtig wehgetan. Andererseits hat sich das Buch wie von alleine geschrieben. Also ich hatte nie eine Stelle, an der ich länger festhing, nie eine Krise, bei der ich mir unsicher war, wie ich weiterschreiben soll. Es war ganz komisch. Am ehesten kann ich es damit vergleichen, es war wie so eine Treppe herunterzustürzen, als hätte mir jemand einen Schubs gegeben. Also das Buch hat wohl darauf gewartet, geschrieben zu werden, egal wie sehr es weh tut. Und ja, ich hab's runtergeschrieben und mich in diese Kinderperspektive zu versetzen, kam relativ natürlich. Also irgendwie waren die Erinnerungen einfach da, parat.
Alle Ihre bisherigen Bücher, Herr Sieler, sind als Romane ausgewiesen. Auch dort haben Sie Ihre Biografie mit hineingenommen, aber fiktionalisiert. Jetzt heißt es im Nachwort, alles, was Sie gelesen haben, ist wahr, ist wirklich passiert. Sie wollten sich also ganz entscheiden dafür, jetzt zu sagen, Leute, ihr lest hier jetzt keinen Roman, sondern erlebt das, was ich wirklich erlebt habe, das so wie es wirklich war. Das heißt natürlich aber auch so eine absolute Ehrlichkeit gegenüber Ihrer Familie zum Beispiel auch, dem Schicksal Ihres Vaters, Ihrer Mutter vor allem, die der Krieg am Ende völlig zerstört hätte. Sie musste in die Psychiatrie. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung für Sie, aber Sie haben sie getroffen.
Ja, es war wirklich keine leichte Entscheidung. Es war auch eine Entscheidung, mit der ich gewartet habe, bis mein Vater verstorben ist, weil ich wusste, dass solange er lebt, wollte ich ihm das nicht antun, ihn auf so eine Art und Weise darstellen, glaube ich, die er als schmerzhaft empfunden hätte. Er hatte natürlich ein anderes Selbstbild jetzt, als wie ich ihn von außen gesehen habe. Und aber diese Entscheidung war wichtig, weil wenn ich über den Krieg schreibe und ich fiktionalisiere ihn, das habe ich schon in meinem ersten Roman getan, da ist die Fiktion natürlich auch die Möglichkeit, sich vor den wirklich schweren Entscheidungen auch ein bisschen zu drücken und immer die Geschichte oder den Tagtraum ein bisschen dazwischen zu schalten. Aber ich wollte wirklich niederschreiben, was ich erlebt habe, was der Krieg uns angetan hat, weil ich mir dachte, ich schreibe jetzt ein Buch über Krieg und ich möchte wirklich vermitteln, was Krieg bedeutet, was Krieg auch langfristig für Menschen bedeutet, die ihn überleben. Dass das eben nicht nur die Schießereien und die Explosionen sind, sondern auch dieser lebenslange Zustand letztendlich,
den man beibehält. Dass wir uns überhaupt hier unterhalten können, Herr Sieler, ist aber auch dem glücklichen Zufall zu verdanken, dass eine Scharfschützenkugel Sie damals nur am Bein getroffen hat. Auch das hat der junge Tian ziemlich cool weggesteckt. Sie widmen jetzt Ihr Buch Ihrer kleinen Tochter, die während der Arbeit am Buch zur Welt gekommen ist. Ein Leben im Frieden wünschen Sie ihr. Wir haben aber keinen derzeit. Ne? Wieder ist Krieg in Europa. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie an die Ukraine denken, auch vor allem an die Kinder denken.
Ja, auf jeden Fall. Und der Gedanke wühlt mich auch schon auf. Ich denke an das, was ich erlebt habe und denke mir an all die Kinder, die eben in der Ukraine Ähnliches oder ein und dasselbe erleben, unter Belagerung leben, beschossen werden, Menschen verlieren. Und mich graut auch so ein bisschen davor, was ihnen denn bevorsteht nach dem Krieg, wenn der Krieg vorbei ist und wenn es darum geht, für sich aufzurechnen, wen man alles verloren hat, was mit den Eltern passiert ist, die sehr häufig psychisch erkranken. Das ist für mich sehr, sehr schmerzhaft.
Sie sind, Herr Sieler, auch wieder nach Sarajevo gereist, 25 Jahre später.
Genau.
Haben dort Ihre alten Kumpels Seat und Rafike getroffen, die wir im Buch kennenlernen als Ihre Mitkinderkameraden. Was war das für ein Erlebnis, diese Rückkehr im Sarajevo ohne Krieg?
Ach, das war überwältigend. Also ich habe es, bis heute fällt es mir schwer, genau auf den Punkt zu bringen, was es war. Eine Sache, die interessant war, es war nicht so, dass ich nach Sarajevo gegangen bin und auf einmal dieses Gefühl hatte, hier gehöre ich eigentlich hin und Deutschland ist für mich nur so der Ort gewesen, an den ich geflohen ist. Ich war in Sarajevo und ich merkte, okay, ich bin inzwischen vollkommen in Deutschland beheimatet. Sarajevo ist mir viel fremder als Kaiserslautern. Andererseits war es aber so, an diesen Ort zurückzugehen, war irgendwie so eine Zeitreise in meine Kindheit und dann die alten Freunde zu treffen, meine alte Schule zu sehen, all das zu sehen auch, was aus meinen Freunden zum Teil geworden ist. Meine Generation wurde wirklich von Drogen, von allerlei psychischen Erkrankungen furchtbar heimgesucht. Also mehrere meiner Freunde haben Selbstmord begangen, meiner Kindheitsfreunde. Mehrere sind im Gefängnis gelandet. Das war ernüchternd, schmerzhaft, aber es war irgendwie auch wichtig, wahrscheinlich, wie es wichtig ist, dass irgendwie so eine ausgerenkte Schulter wieder eingerenkt wird. So stelle ich es mir zumindest vor. Danach ging es mir irgendwie besser auf eine komische Art und Weise, aber es ist bis heute, es ist mehrere Jahre her und bis heute verdaue ich es irgendwie und überlege die ganze Zeit, was bedeutet diese Stadt für mich, was bedeutet das Ganze für mich.
Ihr Buch hat nur knapp 180 Seiten, Herr Sieland, es mag jetzt komisch klingen, aber ich hätte sehr gerne noch viel mehr gelesen. So viele weitere Geschichten stecken in diesem Stoff Ihres Lebens. Können Sie sich vorstellen, das fortzusetzen, dieses ja ganz ehrliche biografische literarische Projekt?
Ja, zumindest noch ein Buch würde ich tatsächlich schreiben, und zwar über unsere ersten Jahre in Deutschland, in Mannheim, als wir gelebt haben, darüber, was es bedeutete, in dieses neue Land zu kommen, ein neues Leben, eine neue Sprache zu lernen, wie unsere Familie langsam aber sicher zerfiel, wie es mir und meinem Bruder, da wir Kinder waren, deutlich leichter fiel, in Deutschland Fuß zu fassen als meinen Eltern. Ich glaube tatsächlich, dass es ein gutes Buch wäre, wieder ein sehr schmerzhaftes Jahr, aber ein irgendwie glaube ich, ein gutes Buch, das auch ein paar Sachen vielleicht verständlich machen könnte über dieses Thema Flucht, Flüchtlinge und Deutschland.
Alles Gute jetzt aber erstmal für Radio Sarajevo.
Ein ganz Vielen Dank.
Famoses Werk und so ein wichtiges Dokument auch dieser Zeit und Ihrer Situation. Herzlichen Dank, Herr Sieland, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und Radio Sarajevo, das neue Buch von Tijan Sela. Jetzt bei Hansa Berlin erschienen mit 172 Seiten für 22 Euro. Und wir fahren jetzt mal ans Meer, zum polnischen Ostseekurort Sopot, wo derzeit nicht nur gekurt und gebadet wird, sondern gerade ein jüngeres, inzwischen sehr populäres Literaturfestival zu Ende gegangen ist. Zum 12. Mal hat man Schriftstellerinnen und Schriftsteller versammelt. Das Motto dieses Jahr war Deutschland. Und unser Reporter Arkadiusz Luba hat sich als erstes im Publikum umgehört, wen man denn so kennt aus der deutschen Literatur.
Brecht, Mann,
Intergras,
Kerstinger, Joscha Bank, Skraton, Hertha Miller,
Karl Marx,
Jaden. Keine.
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 Die Umfrage im Lesepublikum fällt beinahe 50-50 aus. Man kennt die deutschen Autoren oder eben nicht. Immerhin belegte im Jahr 2021 die deutschsprachige Literatur mit knapp 500 Titeln den dritten Platz der ins Polnische übersetzten Bücher. Neuere Statistiken liegen noch nicht vor. Der Deutsche Übersetzerfonds förderte während seines 25-jährigen Bestehens dagegen nur 35 polnische Titel für eine Übersetzung ins Deutsche. Die Diskrepanz ist groß. Doch diese Zahlen waren nicht das Entscheidende bei der Wahl des Festivalschwerpunktes. Vor allem die politische Situation in Polen hat die Festivaldirektorin dazu bewegt, auf Deutschland zu fokussieren. Joanna Cichocka-Gula.
Als die polnische Regierung Deutschland als ihre politische, hasserfüllte Zielscheibe wählte, wussten wir, dass wir unser Nachbarland als Festivalschwerpunkt brauchen, um über deutsch-polnische Beziehungen und unterdrückte Dämonen zu sprechen, allerdings nicht emotional. Wir wollten eine sachliche Debatte mit guter Literatur und kompetenten Gästen als Basis.
Greif nach dem Buch, es ist eine Waffe, schrieb 1932 Bertolt Brecht. 5 Tage lang diskutierte man unter diesem Motto in Sopot. Man sprach über die Zeit zwischen den Weltkriegen, die Entstehung des Bösen, auch Sexualitäten und Politik waren Themen der diesjährigen Festivalausgabe. Wie spiegeln sich diese Themen in Büchern wider? Antworten darauf hatten unter anderem Erika Fischer, Harald Jena, Jovanna Reisinger, Arne Jisch.
Es ist vielleicht so, dass ich vielleicht keine politischen Bücher schreibe. Also es ist nicht mein Ansatz, mich hinzusetzen und zu sagen, so jetzt muss ich mal ein Buch zum Thema schreiben oder ich muss die Welt verändern. Das klappt sowieso nicht.
Sagt die Autorin Antje Rawik-Strubel, deren Buch In den Wäldern des menschlichen Herzens gerade auf Polnisch erschien. Ihrer Meinung nach kann Literatur die Welt nicht verändern.
Aber es ist interessant, wenn ein Buch dann da ist, auf welche Weise es politisiert wird oder wo es, auf welchen Zeitgeist es trifft. Und dann tatsächlich Gespräche in Gang setzen kann, die wiederum was bewirken. Das finde ich dann immer sehr beglückend. Insofern ist es auch gut, dass dieses Buch jetzt in Polen erscheint.
Angesichts neuer Formen von Rassismus und Antisemitismus in Deutschland, Polen und Europa gäbe es zwei Königswege, um mit diesen Herausforderungen klarzukommen, nämlich Bildung und Erfahrung, unterstrich der Sozialpsychologe Andreas Zick.
Wir müssten es eigentlich in großen deutsch-polnischen Projekten zusammen machen. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen und schneller das Wissen zu tauschen. Das bedeutet, in modernen Zeiten von Digitalisierung, von Rechtspopulismus, von neuen Formen von Propaganda, ist auch die Frage, welche anderen und neuen Formen von Zusammenarbeit brauchen wir? Wo sind neue Allianzen notwendig?
Solche Projekte gibt es schon, wie beispielsweise die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission und ihr gemeinsames Geschichtsbuch, dessen erster Band von den Außenministern beider Länder bereits 2013 vorgestellt wurde. Die Kommission erhielt außerdem den Deutsch-Polnischen Preis für besondere Verdienste um die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen, der im Rahmen des Nachbarschaftsvertrags verliehen wird. Die rege Publikumsbeteiligung an dem Festival sprach für dessen Erfolg. Doch all das seien nur Blasen, in denen man sich bewegt. Die Kulturwissenschaftlerin Susan Worschech suchte nach anderen konstruktiven Auswegen.
Ich bin pessimistisch an dieser Stelle, weil ich uns auf einen großen, großen Berg voller wirklich dramatischer Ereignisse und Probleme zulaufen sehe. Wir müssen überlegen, wie können wir den Leuten klar machen, redet miteinander, seid nicht so denkfaul, geht raus, fahrt nach Polen, fahrt, sobald es wieder geht, in die Ukraine und versteht endlich, dass wir alle wahnsinnig privilegiert leben und es nicht hilft, wenn man sich immer nur in eine Schmollecke zurückzieht und denkt, der Rest der Welt geht mich nichts mehr an.
Die Literaturwissenschaftlerin Cornelia Ćwiklak sah dabei eine Chance für literarische Werke.
Wir sollen daran arbeiten, dass wir sollen verschiedene Tätigkeiten ausüben, um die Literatur als eine Republik der freien Bürger verbreiten. Es gibt viele fantastisch gute, kluge Bücher in der deutschen und auch in der polnischen Literatur. Und wir sollen diese lesen.
Das Festival zeigte, dass trotz der schwierigen großen Themen ein Dialog möglich ist. Man muss nur wollen. Gute literarische Werke könnten dabei ziemlich hilfreich sein.
Spannende Diskussion also auf dem Literaturfestival in Zopotz zum Thema Deutschland.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem neuen Buch eines der wohl populärsten deutschen Schriftsteller unserer Tage, Ferdinand von Schirach. Sein Ruhm ist mittlerweile spektakulär. Millionenauflagen in 40 Ländern erscheinen seine Bücher, seine Theaterstücke. Terror und Gott sind die meistgespielten der Gegenwart. Und jetzt gibt es Regen. Vergleichsweise schmaler Band, den für uns Stefanie von Oppen gelesen hat aus der Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Um was geht es in Regen? Eine Erzählung, ein Monolog soll es sein.
Genau, ein namenloser Mann kommt, durchnässt in eine Bar und hält dort einen Monolog. Er ist Schriftsteller und er kommt gerade von einem Gerichtstermin. Er ist nämlich als Schöffe geladen gewesen und sollte da eben miturteilen über den Mord an einer Geliebten, die den Penis des Betroffenen beleidigt hatte. Und als Schöffe bekommt er die Aufgabe, die Frage zu stellen, eine Frage an den Mörder zu stellen, und er stellt ihm die Frage, welche Strafe er denn wohl erwarte, und das fällt ihm dann auf die Füße, weil nämlich diese Frage von vornherein dessen Schuld impliziert und damit wird er für befangen erklärt. Und von dieser Erfahrung aus, die er dann eben verarbeitet, als er dann in dieser Bar sitzt, durch den Regen gekommen seiend, also daher dieser Regen, also es ist alles sehr verregnet in diesem Buch, und von dieser Erfahrung aus beginnen seine Gedanken über die Zeit, durch die Vergangenheit, durch sein Leben zu kreiseln.
Und was für einen Charakter enthüllt er da in seinem Monolog?
Ja, wir erfahren, dass es sich um eine eher trostlose Existenz handelt. Er ist ein gescheiterter Schriftsteller, der nicht mehr als ein einziges Buch geschrieben hat. Ein Buch mit gerade mal 14 Gedichten. Dennoch steht er jeden Morgen auf, setzt sich dann nicht etwa in seinem Bademantel, denn das wäre dann ja Bademantelliteratur, setzt sich an seinen Schreibtisch, gewaschen, gekämmt und gut gekleidet. Und verbringt irgendwie den Tag und man weiß nicht so genau wie. Also eine etwas eigenartige Figur in jedem Falle. Deutlich wird, dass er eine gute Erziehung genossen hat, umfangreich gebildet ist. Er zitiert aus verschiedensten Werken der Antike. Goethe spielt eine Rolle, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway und es geht um Emil Nolde. Also es lässt auf einen Bildungskanon eines Mannes jenseits der 60 lässt einen Bildungskanon eines Mannes über 60 vermuten.
Das denkt man sozusagen auch. Die Altersklasse auch des Autors. Über was resoniert er denn dann oder über was denkt er nach?
Ja, er denkt über das Schriftstellerdasein nach, über die Bedeutung des Schreibens, die Einsamkeit dessen, die Bedeutung des Schriftstellers, der irgendwie den Menschen im Weg rumsteht und Fragen aufwirft, die eigentlich nicht ins Konzept passen und unbequem sind. Und er stellt sich einmal mehr den großen Fragen nach der Existenz. Die Frage natürlich danach, das muss bei Schirach so sein, wie jemand zum Täter wird, nach der gerechten Strafe, nach dem Wesen der Demokratie. Und der Schlüsselbegriff eigentlich ist die Ambivalenz und wie es eben nie ein eindeutiges Urteil geben kann. Und er resoniert über die Liebe und begegnet nämlich, erinnert sich daran, wie er vor vielen Jahren einer Frau in Athen begegnet ist. Und diese Liebesgeschichte ist auch so eigenartig erzählt, indem man nämlich eigentlich nur über wohlriechende Croissants redet, über das Autowandern, über Bienen und Wespen sinniert. Aber irgendwo da in diesem Leeren oder irgendwie in Unausgesprochenen schwebt dann eben diese Liebesgeschichte. Denn dieses Buch ist ja auch eine Liebesgeschichte, wie der Titel schon sagt.
Es ist ja immer faszinierend bei Ferdinand von Schirach, wie er so diese großen Themen Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe, Liebe, Verrat und Hass so komplex in seinen Erzählungen unterbringt. Schafft das denn diese Monologform auch, das zu transportieren?
Die konkreten juristischen Themen sind diesmal zumindest vordergründig eher eine Randerscheinung. Aber natürlich sind es ja sowieso immer die ganz großen menschlichen Fragen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit eben diesen großen juristischen Fragen stehen. Das ist ja eigentlich ein Inbegriff von Menschlichkeit. Das ist ja auch das, was eben diese Kunst von Schirach so populär gemacht hat. Genau dieser Zugang, weil eben jedes Strafverfahren irgendwas in sich birgt, was uns alle betrifft irgendwie. Ja, und im Prinzip ist diese Erzählung eben im Gewand dieses Autors, dieses Schriftstellers, der irgendwie wie so eine Art alter Ego von dem Schirach ist, eine weitere Variation dessen, was wir eigentlich aus seinen Geschichten und Theaterstücken kennen.
Passt dazu ein Interview, das ebenfalls abgedruckt ist in diesem schmalen Band mit Ferdinand von Schirach.
Ja, das ist schon so ein bisschen eigenartig. Diese kleine Geschichte hat ja gerade mal 57 Seiten und ich glaube, sie hatten einfach das Bedürfnis, dieses Buch noch ein bisschen aufzupumpen auf 100 Seiten. Und da kriegen wir also ein Interview noch mitgeliefert, das aber schon vor einigen Jahren im SZ-Magazin abgedruckt war. Und genau, der eigentlich verspricht ja auch, wird ja versprochen, dass man sehr viel Persönliches über Schirach erfährt. Das soll in dieser Geschichte stattfinden, aber eben auch in diesem Interview. Und tatsächlich erfährt man einiges über ihn und seine Vergangenheit. Es hat aber auch so ein bisschen was Kokettes. Also an einer Stelle fragt er dann den Journalisten zurück, sie sind ein wenig anstrengend. Hat man ihnen das schon mal gesagt? Und ist dann aber auch bereit, sich ein bisschen zu öffnen. Aber im Grunde wird einem schon einigermaßen klar, er weiß sich ganz gut auch zu schützen vor den neugierigen Augen der Außenstehenden.
Er ist auch ein diskreter, vornehmer Herr, der Ferdinand von Schirach. Danke, Stefanie von Oppen. Über Regen, die Erzählung, das neue Buch von Ferdinand von Schirach, ebenfalls mit einem Interview noch dazu, jetzt im Luchterhand Verlag erschienen mit 112 Seiten für 20 Euro. Mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun wieder interessante akustische Literatur hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein neues Hörbuch wollen wir Ihnen vorstellen. Ein Hörstück von Katrin Wichmann, der Theater- und Filmschauspielerin, die mit der autobiografischen Geschichte einer unangepassten 16-Jährigen in Salzgitter ein furioses literarisches Debüt gegeben und jetzt auch als Hörbuch produziert hat. Es heißt knapp wie das Buch Salzgitter und unser Autor Andi Hörmann fand's schön.
Deutschlandfunk Kultur.
Die 12 fährt aus meinem Dorf raus und die Schnellstraße hoch, an all den abgeernteten Weizenfeldern vorbei. Links und rechts Stoppeln, Strohballen, Matsch, ab und zu mal ein Baum. Oben am Hang beginnt der Wald. Alles braun, ohne Blätter und trostlos.
Tiefste Provinz im niedersächsischen Salzgitter in den 1990er Jahren. Die Perspektive ist ganz klar.
Ich muss hier weg, so schnell es geht. Sobald ich 18 bin, ziehe ich in eine große Stadt und werde Schauspielerin. So eine richtige, die auf der Bühne steht, nicht eine im Fernsehen. Ich weiß, dass ganz viele das wollen und nur wenige es schaffen. Ich werde zu denen gehören, die es schaffen. Nichts auf der Welt wird mich jemals hier halten.
Und dann ist da noch die Revolte der Pubertät.
Ich hasse meine Mutter. Ich hasse dieses Leben. Ich hasse Salzgitter.
Mit einer Hasstirade beginnt der Debütroman der Schauspielerin Katrin Wichmann. Eine Coming-of-Age-Geschichte, die dann doch versöhnlich endet.
Du holst mich ab und wir fahren zusammen nach Salzgitter. Nach Hause. Ja, sagt er. Ich bring dich nach Hause.
Die Schauspielerin Katrin Wichmann liest ihren autobiografischen Roman selbst. Auf 5,5 Stunden erzählt sie darin von den Strapazen des Erwachsenwerdens, vom Gefühl der Verlorenheit in der Pubertät über die jugendliche Sturm- und Drangphase bis hin zur Selbstfindung durch die Schauspielschule. Und dazwischen jede Menge Leiden an der Liebe und Lust am Leben. Ein Tagebuchroman voller Sex, Drugs und Rock'n'Roll ganz gerade heraus erzählt. Die Marken der Klamotten und die Popsongs nehmen uns mit in ihre Jugend.
Ich merke wieder, wie dringend ich pinkeln muss, ziehe mir meine beige Dickieshose in die Knie, hocke mich ins Gestrüpp und lass es laufen. Von drüben schallt gedämpft Wonderwall von Oasis zu mir rüber. Pfff. Zu dem Song haben Arvin und ich mal bei der Arschgeil 3 Party in Liebenburg getanzt. Da waren wir hackendicht. Er hat mir ins Ohr gebrüllt. Da sind so viele Sachen, die ich dir gern mal sagen würde, aber ich weiß einfach nicht wie. Mann, war mir da nachher noch schlecht.
Die offenherzige Stimme von Katrin Wichmann zieht hinein in ihre schonungslos detaillierten Erinnerungen an die Jahre vor dem Erwachsenwerden. Es wird getrunken, gestritten und sich wieder versöhnt. Als linke Revoluzzerin verliebt sie sich ausgerechnet unsterblich in den Neonazi Helge. Die beschriebenen Sexszenen sind explizit. Katrin Wichmann schildert große Emotionen mit leichter Melancholie und trockenem Humor. Das ist so echt und voll aus dem Leben erzählt, dass man beim Hören immer wieder staunt und schmunzelt zugleich.
Am nächsten Morgen stelle ich mich so lange vors schwarze Brett, bis ich Helge schwungvollen Gang im Augenwinkel erkenne. Er stellt sich ganz nah hinter mich. Ich halte die Luft an. Kurz darauf höre ich es leise klicken. Helge hält mir sein Sturmfeuerzeug an die verfilzten Haare. Natürlich von einem seiner Opas mit Reichsadler drauf und allem drum und dran. Brenne, Hexe, brenne, flüstert er leise in meinen Nacken. Ich kriege Gänsehaut, kann sein Aftershave riechen. Langsam drehe ich mich zu ihm. Helge grinst, er weiß Bescheid. Seine stahlblauen Augen ruhen auf mir und meine Knie werden weich.
Salzgitter ist eine rasante Provinzposse. Katrin Wichmann spricht ihr Romandebüt, wie sie schreibt. Derb komisch, gewitzt und authentisch. Ein tolles Hörbuch.
Endlich fühle ich, was tief aus dem Bauch raus bedeutet und was es heißt, die Wahrheit zu sagen.
Salzgitter von Katrin Wichmann, das Hörbuch bei Audible mit über 5 Stunden Laufzeit für 20 Euro. Und wie immer Mittwoch sind wir jetzt gespannt auf Lektüre-Tipps aus dem bundesweiten Buchhandel. Und heute telefonieren wir ins Ruhrgebiet mit Julia Kortenjan, die in Recklinghausen ihr Geschäft Kapitel 2 betreibt. Hallo, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Wir beginnen mit einem Buch aus Italien von Germania Fabiano. Matanza heißt der Roman. Die erste Veröffentlichung in Deutsch von dieser Autorin. Worum geht es denn da mit Matanza, Frau Kortenjan?
Ja, da geht's um eine Insel, eine fiktive süditalienische Insel in der Nähe von Sizilien. Und auf dieser Insel sorgt die Thunfischjagd, die Matanza, so ja auch der Titel, seit Jahrhunderten für das Einkommen und Überleben der Bewohner und ist auch ein großer Bestandteil ihrer Identität. Und diese Matanza folgt uralten Gesetzen und Traditionen, deren wichtigste ist und immer war, dass der Anführer dieser Thunfischjagd aus der Familie Lombardo stammt und ein Mann sein muss. Und der aktuelle Anführer ist jetzt sehr alt geworden und man wartet schon viele Jahre auf einen männlichen Nachkommen, doch es werden immer nur Mädchen geboren. Und der Roman beginnt im Jahr 1960 und die ganze Insel wartet gebannt auf das dritte Enkelkind von Andrea Lombardo, dem aktuellen Anführer. Und wir ahnen es schon, auch dieses wird wieder ein Mädchen. Ja, und jetzt ist guter Rat teuer. Die Fischer sind alle ratlos, aber die sind auch pragmatisch und findig und entscheiden dann, dass Nora ihr Anführer sein soll, dieses Mädchen, das geboren wurde. Hauptsache, es kommt aus der richtigen Familie. Und ja, damit ist dann das Schicksal dieses Kindes besiegelt. Sie zieht mit 6 Jahren zu ihrem Großvater und lernt von ihm alles über die Gesetze dieser Thunfisch, dieses Thunfischfangs und der Jagd, darüber, wie man die Netze pflicht und wie man die aufschichtet im Meer. Das ist auch ganz anschaulich in einem Bild in dem Buch abgebildet, über die archaischen Gesänge, die diese Jagd begleiten. Ja, und Nora ist tatsächlich eine ziemlich gute Anführerin und sie behauptet sich bestens in dieser Männerwelt. Und in dem Buch folgen wir dann ihr und ihrem Leben, das wirklich ganz anders ist als unser Leben. Doch auch sie wird keinen Sohn bekommen und das ist nicht der einzige Grund, warum die Tage der Matanza gezählt sind.
Und das hat Ihnen anscheinend sehr gut gefallen.
Das hat mir sehr gut gefallen. Die Germana Fabiano hat einen ganz schönen Erzählton und die erzählt natürlich auch von einer Welt, die untergegangen ist. 1960 bis in die 90er Jahre geht das Buch. Heute leben wir anders und der Fischfang funktioniert auch anders. Und es macht einfach Spaß, ihr zu folgen und vor allen Dingen auch den eigenwilligen Nebenfiguren, die sie ganz liebevoll auskleidet und denen man gerne folgt.
Matanza, der Roman von Germania Fabiano, jetzt auf Deutsch im Mare Verlag. Und nun in die USA mit dem neuen Thriller von Dennis Lehane. Den liebe ich persönlich auch sehr. Nach seinen Romanen wurden ja die Filme Mystic River und Shutter Island gedreht. Das ist wirklich ein Meister der Spannung. Sekunden der Gnade heißt die neueste Tat, jetzt auf Deutsch. Hat auch Sie, Frau Kortenjan, anscheinend ordentlich gepackt.
Absolut. Also dieses Buch würde ich jetzt nicht als Thriller bezeichnen, so wie es schon einige von Dennis Lehane gibt. Aber es ist sehr vielschichtig. Es ist ein Krimi, ebenso wie eine Gesellschaftsstudie und auch ein Psychogramm eigentlich einer gebrochenen Frau. Die Handlung spielt im Jahr 1974 in Boston. Die Viertel der Stadt sind damals streng nach weißen bzw. schwarzen Bewohnern aufgeteilt. Und demnächst soll ein Gerichtsbeschluss in Kraft treten, der vorsieht, dass erstmalig schwarze Kinder per Bustransfer in weiße Schulen gebracht werden und umgekehrt. Also das ist eine historische Tatsache, die diesem Roman zugrunde liegt. Das fand ich total spannend als Hintergrund für eine Geschichte. Ja, und eigentlich ein guter Gedanke, könnte man meinen. Doch die Bevölkerung Bostons, die ist ganz anderer Meinung und will das auf keinen Fall mit sich machen lassen. Es ist Sommer und die Stadt ist nicht nur deshalb aufgeheizt, sondern wegen dieser Neuerung, die da ansteht, und man spürt eigentlich schon zu Beginn des Romans, dass jederzeit was Schlimmes passieren kann. Und in dieser Stimmung begegnen wir dann der Protagonistin Mary Pat, einer Weißen, die in einem Arbeiterviertel zu Hause ist und die eines Morgens feststellt, dass ihre Tochter nicht nach Hause gekommen ist. Und auf der Arbeit erfährt sie dann, dass der Sohn einer schwarzen Arbeitskollegin tot auf den Gleisen aufgefunden wurde. Ja, und das Verschwinden des Mädchens und der Tod dieses Jungen, die hängen zusammen, das ahnt auch die Mutter sehr schnell. Und ja, die macht sich dann rasend vor Wut und vor Schmerz und Kummer auf die Suche nach dem Verbleib ihrer Tochter.
Mehr dürfen wir aber, glaube ich, gar nicht verraten, Frau Kortenjan. Das sind immer so wirklich unglaublich schön gebaute und tolle Krimis. Und ich gucke auch ein bisschen eifersüchtig auf die Uhr, denn wir wollen unbedingt
also
wenigstens noch eine Minute sollen Sie uns von Petra Postert erzählen. Die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin hat jetzt ein neues Buch, Flussabwärts nach Amerika. Was erzählt denn Petra Postert hier?
Sie erzählt eine zeitlose, wunderschön geschriebene Geschichte über einen Jungen, der 1790 in einem Dorf am Oberrhein lebt und der glaubt, einen schlimmen Fehler begangen zu haben und deshalb meint, er müsse das Dorf verlassen, er könne seinem Vater nicht mehr unter die Augen treten und der ganzen Dorfgemeinschaft. Und dieser Junge macht sich dann zusammen mit einem Schwein und später auch noch mit einem Mädchen, das dazukommt, auf den Weg nach Amerika. Er will seinem Bruder folgen, der schon vor vielen Jahren dahin ausgewandert ist. Und auf diesem Weg folgt man diesem Dreiergespann dann. Und das ist sehr poetisch erzählt, hat eine tolle Perspektive, weil teilweise der Junge erzählt, aber auch der Rhein, der Fluss. Und man muss nur die erste Seite des Buches lesen, dann hat man schon ein Gefühl dafür, was da für eine Atmosphäre herrscht. Und diese Perspektive hat mir extrem gut gefallen. Und mir hat auch gut gefallen, dass das ein Buch ist, das man vor 20 Jahren hätte lesen können, in 20 Jahren auch noch. Also es sticht aus den Jugendbüchern im Moment wirklich heraus.
Wunderbar. Petra Postert, Flussabwärts nach Amerika, im Tulipan Verlag veröffentlicht. Und dann haben wir sie beisammen, die Empfehlung von Julia Kortenjan von der Buchhandlung Kapitel 2 in Recklinghausen. Vielen Dank Ihnen, Frau Kortenjan. Alles
Gerne.
Gute Ihnen. Bis zum
Danke Ihnen auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.